sind die Momente, wo man gar nicht aufhören möchte, gell? In der Anbetung. Aber wir haben ja die Vorausschau, dass wir mal in aller Ewigkeit das Lamm auf dem Thron anbeten können und werden. Wow, was für eine tolle Zeit, die vor uns liegt. Elias, du kannst gerne das erste Bild einblenden. Dunkirk ist der englische Name von Dünkirchen, einem Ort in der Normandie in Frankreich, und ist ein Film von Chris Nolan. Chris Nolan ist kein Christ, aber er hat zumindest eine Beziehung irgendwie zum Glauben, weil er sich immer besondere Filme aussucht. Und ich habe jetzt erst verstanden, Sarah, wir Männer sind ausgeschlossen vom Adventskranzbinden. Ist eine Diskriminierung in heutiger Zeit. Und ich mache einen Vorschlag, dass wir Männer uns mal diesen Film anschauen, Dunkirk. So natürlich mit dem alkoholfreien Bier. Wir haben ja unten einen neuen Raum, toller Fernseher, tolle Boxen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ihr müsst den Film mal sehen, weil laut Wikipedia ist Dunkirk, Dünkirchen, die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte. So steht es zumindest bei Wikipedia. Was war da los? 1940 waren 380.000 alliierte Soldaten, muss man sich mal vorstellen, 380.000, ich glaube sechsmal so groß wie Göppingen. Göppingen hat knapp 60.000 Einwohner, 380.000 vor allem Briten, ein paar Franzosen, ein paar Belgier, Luxemburger und so weiter, aber hauptsächlich Briten waren in Dünkirchen eingeschlossen. Warum? Vor ihnen lag das Meer und hinter ihnen kamen die Nazis. Und sie haben Flugblätter verteilt und haben gesagt, ergebt euch, ihr habt keine Chance. Und es waren junge Leute, zum Teil 16, 17, 18-Jährige, die wussten, nun steht der Tod vor ihnen. Und einige haben Freitod begangen, haben gesagt, bevor die Nazis kommen, gehen wir in das Wasser und wir ersäufen uns, weil den Nazis in die Hände zu fallen, das ist noch übler, als den Tod zu wählen. Und dann kamen die Alliierten immer näher so zu dem Wasser und die Nazis kamen immer näher an sie heran, die deutschen Truppen. Und dann haben die Briten gesagt, an der anderen Seite, es war 70 Kilometer entfernt, England, Mensch, wir müssen doch was tun für unsere Jungs. Wir müssen doch irgendwie ein paar retten. Und dann haben sie hin und her gefunkt und die Offiziere haben gesagt, bitte tut doch was in England, kommt irgendwie herüber und rettet uns. Und dann kam immer diese Aussage, wir können euch nicht alle retten. Wie sollen wir das machen? 380.000 junge Menschen. Und dann haben sie zurückgeschrieben und zurückgefunkt und haben gesagt, aber jeder Einzelne, der gerettet wird, für den macht es doch einen Unterschied. Und sie haben gesagt, Mensch, dieser Mann zu Hause, der hat Kinder, der hat eine Frau, und dann rettet doch wenigstens den, auch wenn ich sterbe. Wir können nicht alle retten. Und dann ging es hin und her und hin und her. Und dann haben sie in England den Entschluss gefasst. Der König hat zuerst gesagt, wir beten einen Tag. Wow, und da haben sie gebetet für diese Soldaten, die in Dünkirchen eingeschlossen waren. Und dann endlich kam der Befehl und es war diese Aussage, die rund um die Welt ging, holen wir unsere Jungs nach Hause. Und dann haben sie gesagt, jeder, der ein Boot hat, ob du ein Schlauchboot hast, ob du einen Luxusdampfer hast, ob du einen Luxusliner hast oder irgendein Freizeitboot, jeder, der ein Boot hat, macht sich auf den Weg und wir holen jetzt unsere Jungs nach Hause. Und dann hat es so ausgesehen, wisst ihr, 1.000 Boote sind von England 70 Kilometer hinübergefahren nach Dünkirchen. Und sie konnten nicht alle retten, aber von 380.000 338.226 Personen gerettet. 338.226. Wir können nicht alle retten, aber für jeden Einzelnen macht es einen Unterschied. Und wisst ihr, das war nicht ein Wunder von irgendeiner Regierung. Man spricht von dem Wunder der kleinen Boote. Jeder, der ein Boot hatte, manche haben nur eine Person gerettet in ihrem Schlauchboot. Manche konnten 3 retten, manche 5, manche 10. Es war ziemlich wild. Ihr seht, es ist ein Originalbild. Aber sie haben wenigstens versucht, alle zu retten. Und ich zeige euch mal ein Bild von ein paar, die gerettet wurden. Ihr seht dort, jeder Einzelne zählt. Und als ich das mal gezeigt habe, sagt ein guter Freund von mir, Bob Hatton, ein Pastor, der schon über 50 Jahre hier in Deutschland lebt, weißt du, dass von meinem Opa der Cousin auf diesem Bild ist? Macht einen riesigen Unterschied, ob man jemanden kennt. Und ich habe mal auf einer Israel-Veranstaltung über Dünnkirchen gesprochen. Warum, weiß ich gar nicht. Und dann sagt ein englischer Professor, sagt in gebrochenem Deutsch, ich glaube, ich sehe meinen Opa hier. Wisst ihr, wie nahe das kommt, wenn es dich persönlich betrifft? Wir haben heute Morgen so viel gesungen über das kostbare Blut von Jesus, über den Retter, der uns errettet hat. Darf ich dich mal fragen, so am Anfang des Gottesdienstes, wie würde dein Leben aussehen, wenn das Rettungsboot noch nie zu dir gekommen wäre? Kannst du dir vorstellen, wo du wärst ohne Jesus? Ich zeige euch mal ein Bild, wo mit 11 Jahren das Rettungsboot zu mir kam. Ihr seht links eine Horde von Menschen. Und dort kam das Rettungsboot zu mir. Ich bin der mit den noch Haaren, die sind so weiß, dass man sie kaum sieht. Mit 11 Jahren in einem kleinen Kuhdorf, Krewinkel, irgendwo da drüben, kam das Rettungsboot in mein Leben hinein. Wo wäre ich ohne dieses Rettungsboot, das es bei mir ankam? Weißt du, Dunkirk interessiert mich irgendwie und vielleicht können wir echt mal den Film miteinander anschauen. Aber ich möchte auch hier Wikipedia schon ein bisschen Ehre geben, aber die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte hat Jesus am Kreuz gestartet. Als er gesagt hat, es ist ein für alle Mal vollbracht. Und ich möchte, dass wir auch dieses Matthäus 28, dass wir hingehen sollen in alle Nationen, dass wir das mal ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass Jesus übertragen gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Jetzt ist es vollbracht und jetzt holt unsere Jungs und Mädels nach Hause. Jesus sagt, er möchte, dass alle gerettet werden. Das hat er prophetisch anvertraut, Paulus, später, der geschrieben hat. Gott aber möchte, dass alle gerettet werden. Können wir alle retten? Vielleicht nicht. Aber weißt du, für jeden Einzelnen, den wir retten, macht es einen riesigen Unterschied. Und weißt du, Jesus sagt nicht sehr viel über den Himmel und immer wieder werde ich auch gefragt, so wenn man dann mal bei Jugendlichen predigt oder so im Crossover, hey, wie sieht's denn eigentlich mal im Himmel aus und wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt nicht sehr viele Einblicke, wie es im Himmel aussieht. So, Jesus macht so ab und zu mal den Vorhang auf und auch Johannes in der Offenbarung. Ich weiß nur eines, im Himmel ist eine Party über jeden Einzelnen, der gerettet wird. Und am Ende der Zeiten wird es eine riesige Party sein. Wir werden stehen mit allen Menschen aus allen Nationen und wir werden das Lamm auf den Thron feiern und danken für jeden Einzelnen, der gerettet wird. Aber wisst ihr, bis dahin ist unser Auftrag, Menschen zu retten. Und Gemeinde ist kein Luxusdampfer. Gemeinde ist auch kein Kriegsschiff. Wir sind im Krieg, sondern wir sind ein Rettungsboot. Damals waren keine Kriegsschiffe mehr gefragt, sondern es waren Rettungsboote gefragt. Und dieser Film Dunkirk spricht auch von unserer Zeit, die satanischen Mächte. Sie versuchen in dieser Welt Menschen wirklich abzuhalten von dieser Rettung. Aber du und ich, wir sind in einer Gemeinde, die ein Rettungsboot ist. Und weißt du, ob du es willst oder nicht, du bist ein ausgebildeter Rettungsschwimmer. Du musst nicht in den DRG gehen, sondern indem du in einer Gemeinde bist, bist du ein ausgebildeter Rettungsschwimmer. Tja, aber Micha, wie kommt nun mein Rettungsboot zu den Menschen? Also 1000 Boote aus England, aber wie komme jetzt ich mit meinem Rettungsboot an Menschen heran? Und die zweite Frage, die ich ganz oft höre, was muss ich jetzt tun? Und die Antwort ist denkbar einfach. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, und vor allem Luther hat uns hier keinen Gefallen getan, indem er übersetzt, so geht nun hin in alle Nationen. Dort heißt es, unterwegs seiend, dort wo ihr seid, ob ihr hier seid in Albershausen, ob ihr in Göppingen seid, egal wo ihr unterwegs seid, in Tobuabohu, Timbuktu, dort wo ihr seid, seid ihr Rettungsboote für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, wir machen uns so viele Gedanken, wie kommt mein Rettungsboot an Menschen heran, die Jesus noch nicht kennen? Die Wahrheit ist, dass dein Rettungsboot die ganze Woche unterwegs ist und wir das gar nicht schnallen, dass jeder Tag, den wir leben unter der Woche, eine Möglichkeit ist, Menschen in unser Boot zu bringen, damit sie gerettet werden für die Ewigkeit. Also wir müssen uns nicht mobilisieren, sondern Jesus sagte, dort wo ihr sein werdet, rettet Menschen. Und ihr wisst schon, ich liebe dieses Schaubild, das habe ich schon ein paar Mal gebracht. Sonntags ist nur eine Versammlung, unter der Woche ist ein Gottesdienst. Wie kommt Jesus in die Kindergärten? Wie kommt Jesus an die Schulen? Wie kommt Jesus in die Firmen? Wie kommt Jesus zu den Senioren, zu den Kindern? Die gute Nachricht ist, Jesus ist schon da. Durch dich und durch mich. Aber wisst ihr, es ist eines notwendig, dass wir diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, ein Rettungsboot zu sein, dass wir diese Berufung auch annehmen und leben. Weißt du, wir haben Vollmacht, wir haben Autorität, wir sind Gesandte, wir sind Retter, das ist unsere DNA. Aber eine Sendung muss man annehmen, das wissen alle, die ein Amazon-Paket geschickt bekommen, oder? Du musst die Sendung annehmen, du kannst die auch verweigern. Aber wenn du das Paket annimmst, die Sendung annimmst, dann hast du auch die Vollmacht. Jesus betete in Johannes 17, als er für uns betete, dass wir bewahrt bleiben, dass die Einheit da ist, betet er zuerst für die geistliche Kraft der Einheit, aber dann betet er sehr viel über Sendung. Und er sagt doch tatsächlich, Vater, ich habe sie in die Welt gesandt. Liebe LehrerInnen unter uns, ich habe gesandt. Jesus hat uns bereits gesandt, oder? Du bist eine Gesandte, du bist ein Gesandter. Egal, ob dir das passt oder nicht, du bist schon ein Rettungsboot. Und wisst ihr, er setzt sogar noch einen drauf und er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seht ihr, und es ist in dem Schaubild links so das Kreuz, dann die Welt. Viele leben in einer Konfrontation, in einer Anti-Haltung. Dort sind wir die Guten und dort sind die Schlechten. Wow, was für eine tolle Botschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind gut, ihr seid schlecht. Oder wir trennen uns, so dieser Strich der Abtrennung. Da ist die Welt, da ist die Gemeinde. Wir haben nichts miteinander zu tun. Die Wahrheit ist, ihr seht, dass die Welt oft viel mehr in der Gemeinde ist, als uns lieb ist. Spätestens die, die gestern im Freisein-Seminar da waren, wissen, wie viel Welt noch in uns steckt. Wisst ihr, es brauchte 40 Tage, um Israel aus Ägypten rauszubringen, aber Ägypten aus ihnen rauszubringen waren 40 Jahre. Es ist viel mehr Welt in dir drin, als dir lieb ist. Und viele von uns sind viel mehr beeinflusst von ihrem Smartphone als von der Bibel. Und deshalb hat Jesus gesagt, Vater, heilige sie, mach die Welt aus ihnen heraus, dass sie lebendige Zeugnisse sind. Aber unten seht ihr, was unser Auftrag sind. Auftrag ist, wir sind in dieser Welt. Und unser Auftrag ist, was wir theologisch nennen, wir sollen Fleisch werden dort an diesem Platz, wo wir sind. Jesus kam in diese Welt hinein und er wurde Fleisch. Er war berührbar, er war spürbar, er inkarnierte sich. Er wurde geboren und wurde ein Mensch unter Menschen. Wo wirst du ein Retter, ein Mensch unter den anderen Menschen? Das ist deine Aufgabe. Und dann geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter und er sagte, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wow. hey, wir brauchen keine Angst vor der Welt zu haben, weil der, der in uns ist, ist viel stärker als der, der in der Welt ist. Und auch diese Angst, dass die Welt uns beeinflusst. Deshalb sind wir hier und wir richten uns aus auf Gott. Wir richten unsere Sinne immer wieder aus auf ihn, dass die Kraft des Himmels uns erfüllt, dass eben nicht die Welt uns beeinflusst, sondern wir die Welt beeinflussen. Ich habe eigentlich, solange ich Christ bin, keine Angst vor Wölfen. Wisst ihr, vor was ich Angst habe? Vor Schafen im Wolfspelz, vor religiösen Geistern. Das macht mir Angst. Aber für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, brauchen wir keine Angst zu haben. Also die Frage Nummer eins, wie kommt mein Rettungsboot zu den Menschen? Dein Rettungsboot ist die ganze Woche bei den Menschen. Du fährst die ganze Woche in einem Rettungsboot. Du musst nichts tun, sondern du musst sein. Das ist deine DNA. Du bist bei den Menschen. Und das Zweite, wir müssen diese Sendung annehmen. Und wir müssen mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, wo können wir den Wölfchen um uns herum helfen, damit sie Schäfchen werden. Es hat mal ein Pfarrer anscheinend für seine Kinder gebetet und sagte, oh Vater, ich danke dir für meine lieben kleinen Schäfchen, die du mir anvertraut hast. Und dann hat so ein kleines Kind gesagt, wenn ich schon ein Tier sein muss, will ich wenigstens ein Löwe sein. Ja, okay, wir sind Schäfchen. Auf dem Hintergrund möchte ich, dass wir uns die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen anschauen. Und ich habe die mal ein bisschen übersetzt, damit wir sie in unserer Zeit verstehen. Eine Frau aus der Szene im Internetcafé. Also für alle, die es noch kennen, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, weil... Wenn du die Geschichte jetzt jemand erzählst, so unter der Woche, ja, ein Kollege, du setzt dich hin in der Mittagspause und sagst, darf ich dir die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen erzählen? Weißt du, der Jakobsbrunnen war eine ganz besondere Stelle für die Samariter und für die Juden. Und dann sagt er schon, interessant, hört mich total an. Also, eine Frau aus der Szene im Internetcafé. Jesus ist unterwegs mit seiner, ich sage immer, mit seiner Gang, mit seiner Bros, ja, also Jünger, mit seinen Jüngern, also mit seinen Freunden, mit seiner Gang. Und sie machen Mittagspause und seine Freunde, seine Jünger sagen, hey Jesus, wir gehen mal zu McDonald's, wir haben irgendwie Hunger. Und weißt du, so einfach ist es, mitten unter den Wölfen ein Schaf zu sein. Jesus sagt, oh, ich esse schon auch gern, aber... Heute, irgendwie spüre ich, ich sollte heute mal in das Café gehen. Weißt du, und wenn wir wirklich geistgeleitet sind, dann schenkt uns Gott mitten im Alltag, nicht zusätzlich zu dem, was wir eh schon alles als fromme Aktivitäten tun, sondern mitten im Alltag stupft er uns an und sagt, hey, geh mal in das Café, geh in diesen Brunnen. Ja, warum? Keine Ahnung, du wirst dort jemanden treffen. Und dann trifft er dort diese Frau. Und was er jetzt macht, das ist so anstrengend, dass du und ich das auf keinen Fall tun können. Nein, genau das Gegenteil. Er sagt einfach zu der Frau, hey, gib mir einen Cappuccino. Und die sagt, was, ich bin eine Frau, du Mann, gib dich selber deine Cappuccino. Und dann sagt Jesus, hey, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin berühmt, schau mal meine Zahlen, ich bin ein Influencer. Wie viele Klicks ich habe, du kennst mich gar nicht. Und die ist so, boah. Und dann sagt er, hey, ich habe einen Powerdrink. Ich habe ein Wasser. Wenn ich dir das Wasser gebe, du wirst nie mehr Durst haben. Und die reden ein bisschen aneinander vorbei und sie sagt dann, okay, dann gib mir deinen Cappuccino. Sie bekommt ihr so ein Gespräch hin oder ist euch das zu schwer? Das kriegt man noch hin. Und dann kommt etwas, was wir nennen, alltagstauglich, komme ich gleich drauf nochmal. Jetzt kommt etwas, was kulturkompatibel ist. Er spricht mit ihr so, dass sie es verstehen kann. Steht ihr, wisst ihr, und Pfingsten macht uns Pfingstler übrigens nicht unverständlich, sondern Pfingsten kam, damit wir verständlich sind für die Menschen. Aber je pfingstlicher und erfüllter wir werden, desto unverständlicher werden wir. Die Menschen verstehen uns gar nicht mehr. Und dann sagte Jesus etwas, was aus Leben direkt ins Leben hineinsprach. Er sagt, hey, dann hol doch da einen Mann dazu. Ich habe noch mal einen Cappuccino, den ich Ihnen gern geben würde. Woher wusste er das? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr euch das Prophetische vorstellt. Wir wollen immer genau wissen, was wir sagen sollen und was das bewirken wird. Ich erzähle euch am Ende der Predigt eine Geschichte, wo ich einfach eine Frau nach langem Gebet einfach eine ganz einfache Frage gestellt habe. Kommt dein Mann auch mit ins Fitness oder kommst du immer alleine? Das war der Moment, wo sie innerlich zusammenbrach. Ich dachte, was habe ich jetzt wieder gemacht? Das war bei Jesus auch so. Ja, bring deinen Mann. Und sie sagt, bisschen kompliziert. Wisst ihr, und wenn sie die Geschichte nicht erzählt und ihr Leben war voller Scham, dann war Jesus Jesus. Denn er hatte eine göttliche Offenbarung. Und sagt, okay, boah, ja, ich weiß, fünf hast du gehabt. Und entweder wusste es prophetisch oder es hat sich schon rumgesprochen, wer diese Frau eigentlich war. Aber ohne Scham, ohne sie zu beschämen, führt er sie dazu, dass sie ihn als den Retter erkennt, mitten in der Mittagspause. Und durch sie wird ein ganzes Dorf gerettet. Wow. Ist es anstrengend, in der Mittagspause jemand anzusprechen und sagen, hey, komm, gib mir auch einen Cappuccino? Seht ihr, wir machen es oft so kompliziert. Wenn der Heilige Geist in uns ist, wird er uns schon die richtigen Worte in den Mund geben. Und Jesus, als seine Jünger zurückkamen, sagte, hey, das ist meine Speise. So etwas macht mich satt, wenn mein Rettungsboot mitten im Alltag Menschen rettet. Und diese Frau war die Schlüsselperson. Und durch sie wurde das ganze Dorf gerettet. Wow. Lass mich die drei Punkte nochmal wiederholen. Erstens, Jesus war alltagstauglich. Ich höre immer wieder, auch in Gemeinden, wir müssen mehr missionarisch sein. Das hört sich schon total motivierend an. Gell? Missionarisch müssen wir sein. Die Bibel sagt, wir sollen missional sein. Missionarisch ist ein Programm, ist irgendwas, wir tun müssen. Missional ist dein Leben. Und Römerbrief sagt, gebt mir euer Leben hin, anvertraut mir euren Alltag von Montag bis Freitag, dass dort, wo ihr seid, dass ich durch euch wirken kann. Es muss alltagstauglich sein. Ich war mal in der Gemeinde und ist mir aufgefallen, ich war da immer so einmal im Monat, wie eine ältere Schwester gebetet hat für ihre Arbeitskollegin. Und die hat gebetet, oh Herr, zieh sie mit Seilen der Liebe irgendwo in einem alten, alttestamentlich-prophetischen Buch. Zieh diese Kollegen mit Seilen der Liebe hier in unseren Gottesdienst. Ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Die Kollegin hat nur so ein Lasso unter dem Hals und komm in den Gottesdienst. Und ich habe gesagt, ja furchtbar, was betest du denn da? Und ich habe gesagt, hey, hast du deine Kollegin schon mal angesprochen? So, hallo, du sitzt dir die ganze Zeit gegenüber, 40 Stunden in der Woche. Hast du die schon mal angesprochen? Einfach mal, ja, was soll ich sagen? Weiß nicht, frag sie, hey, wie geht's dir? Ja, oh, gerade nicht so gut. Ja, dann erzähl mal, warum nicht? Versteht ihr? Wir können doch mit den Leuten reden, oder? Und wir sind 40 Tage mit dem Rettungsboot bei einem Kollegen und sprechen den überhaupt nicht an. Und dann beten wir, oh Herr, tu ein mächtiges Wunder. Das Wunder bist du, aber das Wunder ist doch in der Tüte. Das Wunder muss raus. Und dann kulturkompatibel. Ich habe es gerade schon gesagt, Pfingsten macht uns eigentlich verständlich. Hey, wir müssen mit den Leuten so sprechen, dass sie uns verstehen. Und dann leben natürlich, übernatürlich, dass wir einfach darauf vertrauen, dass in dem, was wir in unserer Zerbrochenheit sagen, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Holen wir unsere Söhne und Töchter nach Hause. Hey, mitten im Alltag, mitten in dem Tohuwabohu dieser Welt haben wir einen Auftrag, unsere Söhne und Töchter nach Hause zu holen. Und ich möchte heute, und ich werde dann in 4 Wochen nochmal predigen, kurz vor Weihnachten, die klassische Predigt, der Retter ist da, durch dich und durch mich. Aber heute geht es mir vor allem darum, dass wir Menschen mit anderen Augen sehen. Jesus hat gesagt, als seine Jünger von der Mittagspause zurückkamen und sagen, Mensch, Jesus, wie machst du das? Wir gehen zu McDonald's und du führst ein ganzes Dorf zum Glauben. Was ist der Unterschied? Und Jesus hat etwas ganz Wichtiges zu ihnen gesagt, was die Evi am Anfang vom Gottesdienst gebetet hat, dass Gott uns heute Augentropfen, himmlische Augentropfen geben wird, dass wir anders sehen. Macht eure Augen auf. Ihr müsst die Menschen mit anderen Augen sehen und dann schaut die Menschen an mit anderen Augen. Jesus sah irgendwie in dieser Frau etwas anderes wie alle anderen, die ihr begegnet sind. Er sah in dieser Frau nicht eine ausgestoßene Ehebrecherin, die dem sechsten Mann irgendwie schon anhängt und dort wieder eine Ehe bricht, sondern Gott gab ihm eine Offenbarung, dass er in der Frau ihre Zerbrochenheit, ihre Suche nach wahrer Liebe gesehen hat. Ich komme zurück auf die Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ich bin jetzt über 1,5 Jahre so in einem Fitnessstudio, wo ich so ein bisschen Reha mache, ein bisschen Sport. Und dann hat Gott gesagt, bete jetzt vor allem für 2 Personen. Ich habe gesagt, warum? Bete einfach mal für die Personen. Eine war eine Frau und das andere war einer unserer Trainer. Und ich habe zu Annette immer gesagt, Mensch, diese Frau, die kommt rein, ist aber gut gestylt und die schaut niemand an. Und ich habe gesagt, das ist bestimmt so eine Jungunternehmerin, die hat draußen ein riesen Auto und die ist so, aber möchte mich niemand, die ist was Besseres. Und Gott sagte, bete für sie. Und da habe ich über 30 Tage immer für sie gebetet. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, bete ich für sie. Mir ist aufgefallen, die redet mit niemandem. Klar, wenn man so eine junge Unternehmen so, hat mir meine Welt zusammengereimt. Und auf einmal bin ich so an einem Trainingsgerät, tippt sie mich von hinten an. Und ich so, ah! Und dann spreche ich mit ihr und ich mache nur ein Gestammel und hey, was machst du hier? Und sie hat mich dann gefragt, warum ist da eine Frau eigentlich nicht so oft dabei? Sie hat, die ist gerade krank und so, hin und her. Und dann sagt sie, übrigens, ich wechsle gerade die Stelle, ich habe eine neue Stelle, weil es war ein bisschen schwierig und so. Und dann sagt sie, was bist du eigentlich von Beruf? Und das ist die Stelle, wo du sagen musst, ich bin Rettungsschwimmer. Und ich sagte einfach, ich bin Pastor. Kopfhörer rein, ist gegangen. Die Geschichte geht weiter. Wisst ihr, als ich nachher geduscht habe, kam einer, der Betreuer dort und sagte, was hast du mit der Frau gemacht? Die spricht mit niemand. Ich sagte, ja, musst du ehrlich sein, ich habe für die gebetet. Ich sagte, wie gebetet? Ja, ich habe gebetet, dass Gott meine Augen öffnet, dass ich die anders sehe. Da sagt er, kennst du nicht ihre Geschichte? Ich sage, nee, hat er mir gezeigt am Computer, die war lange in der Presse. Ihr Sohn mit 18 hat den Führerschein nach Hause gebracht. Er hat den Führerschein, hat das erste Mal ein Motorrad bestiegen und ist gegen den Baum gefahren und ist gestorben. Boah, weißt du jetzt, warum diese Frau sich vor allem abschottet? Wieso die niemand reden möchte? Wieso die so ein Gesicht auf hat? Die Frau ist voller Schmerz, die ist nicht hochnäsig. Die Frau möchte deshalb mit niemandem in Kontakt, weil der Schmerz so groß ist in ihrem Herz. Und dann habe ich sie angeschaut und auf einer eben ihrer Oberarme hat sie ein Bild von ihrem Sohn, das sie verloren hat, kurz nach seinem 18. Geburtstag. War sogar in der Landesschau, in der Tagesschau. Das ist die Frau. Und weißt du, ich habe sie mit ganz anderen Augen angeschaut. Verurteilend, habe gesagt, so eine Hippie-Dame da, die schaut niemand an. Und genau das Gegenteil war der Fall, macht eure Augen auf. Und überlegt mal, erst vor 3 Tagen, ich trainiere wieder, kam sie auf mich zu. Und ich habe gesagt, hey, übrigens, nur dass du es weißt, ich bete regelmäßig für dich. Kann ja nicht schaden, hat sie gesagt, nee, das wird dir gut tun. Und jetzt warte ich einfach und Gott hat mir gesagt, bete weiter. Der andere, für den ich gebetet habe, war einer der Trainer. Und ich habe mir den auch komplett anders vorgestellt. Ich kannte den von früher, der war ein Jungunternehmer, war schon sehr früh reich und alles. Und dann sagt er, der geht zu jedem Spiel vom VfB Stuttgart, egal ob das in Istanbul ist oder in Leipzig. Und dann sage ich, hey, gehst du jetzt auch nach Köln? Klar, aber ich bin ein bisschen krank, sage ich. Dann nimm eine Ibuprofen oder von mir aus auch zwei. Und dann guckt er mich an, sagt, ich nehme keine Tabletten. Ich sage, ja, aber Ibuprofen oder Aspirin, come on. Sagt er, nee, kann ich mit dir hinten rumgehen, so ins Café? Sag ich, klar. Sagt er, weißt du, ich habe irgendwann mal so als Jungunternehmer ein paar Kopfweh-Tabletten und dann noch was anderes genommen und dann hatte ich eine allergische Reaktion und ich hatte eine Nahtoderfahrung. Und seitdem ist Panik in meinem Leben. Ich habe gesagt, ich habe meine Frau verloren, meine Ehe verloren, meine Firma. Ich mache hier nur noch so einen Betreuerjob, damit ich nicht mehr Verantwortung habe. Aber ich komme mit dieser Panik und dieser Angst in meinem Leben nicht klar. Und ich sagte, wow, vor was hast du denn am meisten Angst? Ist das, was er gesagt hat, vor dem Tod. Ich nehme keine Tablette mehr, solange ich lebe. Ich sträube mich dagegen. Und wieder habe ich den Typ total anders eingeschätzt. Ich habe sogar eine gewisse Aversion gehabt, weil in dem wichtigsten Aufstiegsspiel unserer Gegend, wo unser Sohn gespielt hat, hat der gegen unseren Sohn das Siegtor geschossen. Und Gott sagt, schau mit meinen Augen an und du wirst anders von ihm denken. Und vor kurzem fragte er mich, hey, hast du eigentlich keine Angst vor dem Tod? Und ich sagte, ich habe auch eine Nahtoderfahrung gemacht bei Corona. Fühlt sich schon ein bisschen gruselig an. Also ich bin jetzt im Bett gelegen und habe gesagt, juhu, jetzt sterbe ich gleich. Aber ich habe keine Angst gehabt. Weil ich wusste, dass auf der anderen Seite meiner Retter, dass Jesus wartet. Ist so ein Leben kompliziert? Es ist alltagstauglich. Mitten dort, wo wir sind, können wir ein Rettungsboot sein. Billy Graham, ich liebe das Zitat, hat gesagt, die Gemeinde ist die einzige Bibel, die diese Welt liest. Du bist die ganze Woche mit deinem Rettungsboot unterwegs. Hey, und ich möchte heute Morgen, man braucht ja immer eine Challenge, sagt man heute, jetzt eine Herausforderung. Darf ich dich herausfordern in dieser Zeit? Vor Weihnachten werden übrigens die meisten Entscheidungen für Jesus getroffen. Irgendwie ist es eine Zeit, wo die Rettungsgnade Jesu noch mal präsent in diese Welt hineinkommt. Darf ich dich bitten, dass du dir heute Morgen eine Person aufs Herz legen lässt, vielleicht auch zwei, so wie es Gott bei mir getan hat, und vor allem erst mal 30 Tage für diese Person betest. Magst du das tun? Kannst du das tun? Du sagst, ich kann doch gleich morgen. Nee, warte. Wenn Gott dir sagt morgen, dann mach's morgen. Aber du brauchst diese Zeit, damit deine Augen geöffnet werden, damit du diese Person mit anderen Augen siehst. Warum? Weil die Bibel sagt, alles, was wir ohne Liebe tun, wird nichts bewirken. Wisst ihr, ich habe diese junge Frau nicht mit Liebe angeschaut, sondern mit dieser trennenden Haltung, ich bin okay und du bist schlecht. Ich habe den Trainer ganz anders angeschaut, bis Gott mir die Augen geöffnet hat, wie er wirklich ist. Und ich möchte zum Abschluss noch, hat heute Morgen Gott mir das ins Herz gegeben, euch daran zu erinnern. Kennt ihr doch die Geschichte, wo Johannes und Jakobus in Samarien sind und die irgendwie nicht so nett sind zu Jesus? Und dann sagt Johannes, Jesus, willst du Feuer auf diese böse Menschen werfen oder darf ich das tun? Die Donnersöhne. Weißt du, mit dieser Haltung leben wir manchmal in der Welt, diese böse Welt, und dann plakatieren wir durch Bibel.tv überall Kleber, ihr seid schuldig und die Menschheit ist schuldig. Was für eine frohmachende Botschaft. Wir wünschen uns Feuer. Wow. Und wisst ihr, in der Apostelgeschichte, als dann der Evangelist in dieser Gegend war und viele zum Glauben kamen, heißt es, und Johannes, der Donnersohn, dient den Menschen mit großer Freude und nicht etliche kamen zum Glauben durch ihn. Vor ein paar Monaten wollte er noch Feuer schicken. Jetzt kommt ein anderes Feuer des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Heilige Geist seine Augen geöffnet hat, dass er die Menschen anders sieht und anders anschaut. Jesus sagt, macht eure Glotzböbel, sagt man im Schwäbischen. Macht eure Glotzböbel auf und guckt. Die Menschen sind reif. Es gibt immer Menschen, die die rettende Gnade von Jesus annehmen wollen. Und ich werde kurz vor Weihnachten noch ein kurzer Spoiler predigen über 116, Römer 1, 16. Ich schäme mich der Kraft des Evangeliums von Jesus nicht. Denn sie kann alle Menschen erretten. Sie kann diese Frau erretten und diesen Trainer erretten. Aber diese rettende Gnade kommt durch Menschen, die Menschen mit den Augen Jesu anschauen, mit den Augen der Liebe. Und werden wir jetzt noch mal in die Anbetung gehen, Olli, ihr dürft gerne kommen vom Team. Bitte ich dich heute Morgen, dass du dir von Jesus eine Person auf dein Herz legen lässt. Und dann möchte ich dich sehr ermutigen, bete mal regelmäßig für diese Person aus deiner Verwandtschaft, von deinem Kollegium am Arbeitsplatz, Nachbarn, bete mal 30 Tage für diese Person. Ja, aber warum muss ich 30 Tage beten? Wisst ihr, weil wir nicht das tun, was Jesus getan hat, dass er sich über eine längere Zeit zurückgezogen hat und gebetet hat und gefastet hat, dass er Menschen mit den Augen des Vaters sehen kann. Wenn du nicht 30 Tage beten willst, dann faste 3 Tage am Stück. Kannst du auch machen. Und dann wirst du erleben, wie Gott dir die Augen öffnet und wie er auch alle Verkrampfung von dir nimmt. Du bist ein Rettungsboot und dort, wo du bist, kannst du darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in ganz normalen Unterhaltungen dir eine Türe öffnet. Aber er öffnet diese Türe nur, und es war auch heute Morgen, diese Schlüssel, wenn du mit dem Schlüssel der Liebe zuerst kommst. Liebe ist immer der Schlüssel für die anderen Schlüssel, die Gott uns an Vollmacht gegeben hat. Wer Menschen nicht liebt, kann Menschen nicht die rettende Gnade bringen. Und deshalb brauchen wir zuerst den Schlüssel der Liebe. Und wenn Menschen dann uns alles erzählen und den ganzen Schmerz und den ganzen Schmotter und die ganzen Dinge, die sie auch getan haben, brauchen wir den anderen Schlüssel der Gnade. So wie Jesus dieser Frau Gnade gebracht hat, er hat sie nicht verurteilt. Das Wort Schuld, Sünde, das Wort du hast Böses getan, fällt überhaupt nicht. Sondern sie erkannte, du bist der Messias. Diese rettende Gnade Gottes. Weißt du, wenn eine Person das erkennt, müssen wir nicht noch draufschlagen und sagen, was sie alles Böses getan haben. Die Frau wusste genau, dass es nicht okay ist, schon die 6. Ehe zu brechen. Aber die Frau war jemand, der sie nicht verurteilt hat. Und deshalb müssen wir Menschen sein, die Menschen mit Augen der Liebe sehen und dann die Gnade ihnen transportieren. Das, was Frank gesagt hat, die Brücke zwischen dir und Gott, sie ist bereits überwunden. Weißt du, ich werde es in der nächsten Predigt nochmal wiederholen, aber der Heilige Geist drängt mich gerade, das zu sagen. Wir meinen immer, dass erst wenn Menschen diese rettende Gnade annehmen, dass dann Jesus so generös ist und den Preis bezahlt. Okay, Frank, jetzt nimmst du diese Gnade an, jetzt bezahle ich auch für dich. Die Wahrheit ist, Jesus hat für alle Menschen, egal was sie Schlimmes getan haben, den Preis bereits bezahlt. Er ist bezahlt. Wow, und manches Mal, glaubt mir, in 30 Jahren habe ich von Gläubigen und Ungläubigen unglaubliche Dinge gehört, wo mich auch manches Mal echt beschäftigen. Wie kann man solche schlimme Dinge tun oder erlebt haben? Jesus hat für alles bereits bezahlt. Und das müssen wir den Menschen sagen, es ist bezahlt, liebe Frau. Komm, es ist bezahlt, lieber Trainer. Jesus hat für deine Todespanik bezahlt. Auf ihm lag die Todespanik am Kreuz. Und wenn wir jetzt noch in der Anbetung sind, lass dir eine Person aufs Herz legen und ich fordere dich heraus, bete für sie, mal 30 Tage lang. Und dann sehen wir uns diese Bibelstelle nochmal an. Ich schäme mich nicht des Evangeliums vom Kreuz.